ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist So, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
Und mit meiner Liebsten Julia Rohrmoser.
Heute mal wieder so eine tolle Begrüßung
von dir.
Heute
mal freundlich.
Ja, heute widmen wir uns tatsächlich wieder einem Lebensmittel, ganz alleine. Das haben wir ja jetzt schon länger nicht gemacht. Mhm. Und dieses Lebensmittel hat es echt in sich. Denn es findet nicht nur auf dem Teller und in der Ernährung Anwendung. Ich spreche vom Essig. Und was Essig alles kann und warum der jetzt auch im Sommer die richtige Erfrischung ist, da bin ich übrigens sehr gespannt, werden wir heute, lieber Achim, von dir lernen. Aber lass uns erstmal ganz von vorne anfangen. Ne? Was ist Essig eigentlich?
Also ich muss dazu sagen, dass ich bei dieser Folge auch extrem viel bei der Recherche und so und beim Lesen gelernt habe. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Essig so ein Riesenthema ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Essig ist eine ganze Welt, hat auch eine uralte, lange Geschichte. Es gibt x Mythen und Hausmittelchen oder wie man heute so schön sagt, Lifehacks zum Thema Essig. Und er ist gerade tatsächlich ziemlich angesagt. Es gibt nämlich sogenannte Shrubs, also Essigdrinks, und die sind total im Trend. Aber ich fange wie immer mal ganz von vorne
gerne,
an.
Gerne.
Essig ist im Prinzip Wein, der nochmals vergoren wird. Also Alkohol wird in Essigsäure umgewandelt. Oder nehmen wir mal den Apfelessig, da wird der Fruchtzucker zu Alkohol und der Alkohol wird schließlich zur Essigsäure. Und wer jetzt meint, dass Essig aus billigem und schlechtem Wein gemacht wird, der irrt. Es gibt eine alte Regel, die besagt, nur ein wirklich guter Wein ergibt auch einen wahrhaft guten Essig. So,
okay.
Also eigentlich ist das quasi von dem Verarbeitungsschritt nochmal mehr als beim Wein.
Ach krass.
Ich wirklich nicht gedacht hätte.
Nee.
Essig aus Traubenmost oder aus Feigen gab es bereits bei den Römern. Man sagt auch bei den alten Ägyptern, also da gehen die Quellen irgendwie so etwas auseinander. Die einen sprechen von Römern, die anderen von Ägyptern. Allerdings war der damals noch ungereinigte Essig und die Entstehung, vermutet man, war eher ungeplant oder ein glückliches Missgeschick, weil Weinkrüge gegebenenfalls nicht richtig abgedeckt wurden. Und dann ist eben quasi aus dem Alkohol durch Sauerstoff und so die Vergärung, Fermentation eben dann der Essig entstanden,
ja,
so die Essigsäure.
Mhm.
Im Mittelalter haben dann die Alchemisten Essig destilliert und gereinigt und er wurde dann mit Kräutern und mit Nelken oder mit Senf quasi veredelt und zum Würzen oder auch als Konservierungsmittel eingesetzt. Ne, kennen wir ja heute noch die Essiggurke und so.
Ja, stimmt.
Da wird das ja quasi als Konservierung, aber auch irgendwie als Würzmittel genommen. Und außerdem war er damals schon ein erfrischender Durstlöscher, also wie so ein Aperitif. Und deshalb kann man eigentlich heute sagen, dass dieser Trend mit den Essigdrinks also nicht so neu ist, wie man das jetzt denkt, sondern dass es den eigentlich schon ziemlich lange gibt. Ja, interessant ist aber auch, dass erst der französische Chemiker Louis Pasteur, der hat übrigens von 1822 bis 1895 gelebt, also weitaus später dann erst, der hat den eigentlichen Entstehungsprozess von Essig erst entschlüsselt, also dass aus Alkohol durch die Gärung eben Essigsäure wird und dass Bakterien, der sogenannte Acetobacter aceti, für diesen Prozess eben verantwortlich ist. Also vorher war das quasi, man hat es gemacht, aber man wusste so eigentlich gar nicht, was es ist.
Ja.
Und den Acetobacter nennt man auch Essigmutter. Und weil die Essigmutter quasi für die Entstehung und Geburt des Essigs entscheidend ist und auch für die Geschmacksgebung und auch für die Qualität. Weil der Prozess und die Bakterien jetzt bekannt waren, konnte man also quasi in großen Mengen und aus den unterschiedlichsten Lebensmitteln Essig herstellen. Der teuerste und beliebteste Essig ist übrigens der Aceto Balsamico.
Ah, ja, den
also auch hier ein großes
auch.
Entschuldigung an alle Italiener, wenn ich da irgendwie was falsch ausgesprochen habe. Also der Aceto Balsamico. Die Hochburg des Aceto Balsamico ist übrigens das Städtchen Modena. Das Besondere an diesem Aceto Balsamico sind die uralten Essigmütter. Also die haben noch ganz alte Bakterienkulturen und die geben eben diesem Essig, diesem Aceto Balsamico, so sein spezielles oder besonders intensives Aroma. Fand ich sehr interessant.
Sehr, sehr gut. Ja, cool. Mhm. Du sagtest ja ganz, ganz am Anfang schon, dass dem Essig eine große Gesundheitswirkung nachgesagt wird. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, welche das dann ist.
Also Betonung liegt auf nachgesagt. In allererster Linie ist Essig nämlich ein tolles Lebensmittel, ein vielfältiges Würzmittel und kein Medikament. Dennoch werden Essig bzw. der Essigsäure einige, sagen wir mal, unterstützende Eigenschaften zugeschrieben.
Welche denn so zum Beispiel?
Man darf da jetzt keine Wunder erwarten. Im Netz wird ja vieles darüber geschrieben und berichtet. Also man darf es nicht überinterpretieren, die Wirkung letzten Endes von Essig. Aber Apfelessig beispielsweise scheint einen positiven Einfluss auf die Insulinausschüttung und somit auch wiederum auf eine blutzuckerstabilisierende Wirkung, einen Effekt zu haben. Da gibt es Untersuchungen von Carol S. Johnston vom Department of Nutrition von der Arizona State University und die hat gezeigt, dass 20 Gramm Apfelessig vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit, wie eben Pasta oder Reis, die Insulinsensitivität um bis zu 34% verbessern kann. Also wir brauchen dadurch weniger Insulin und der alte Hut, je weniger Insulin da ist, umso höher ist die Fettverbrennung, umso weniger Heißhunger kriegen wir. Also scheint so zu sein, dass der Apfelessig da eine positive Wirkung hat.
Wie nimmt man den ein? Da hätte ich noch mal ganz kurz eine Frage, weil mir ist ja letztens das Malheur leider passiert. Ich habe probiert, das mit diesem Apfelessig-Trick morgens zu machen, bevor ich ein Brötchen gegessen habe. Mein halber Hals ist weggeätzt, weil ich einfach so einen Löffel Apfelessig genommen habe und mir den so runtergeschüttet habe. Und das brennt ja wie Sau. Und deswegen habe ich mich gefragt, das kann ich doch nicht jeden Morgen machen.
Es ist natürlich Säure. Ne? Ja. Es ist, jetzt muss man aber nicht denken, dass die Essigsäure zu einer Übersäuerung beiträgt. Mhm. Im Stoffwechsel wirkt der Apfelessig eher basisch. Aber es kumuliert natürlich auch die Magensäure und so wird mehr. Und das kann zu viel werden. Deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man den Apfelessig jetzt nicht pur wie du diese 20 Gramm oder 20 Milliliter so nimmt, sondern dass man die in Wasser gibt. Also ich sag mal, ne, dass man mindestens ein Glas Wasser oben drauf kippt und die eben verdünnt. Ja, dann macht die Wirkung nicht weniger wirkungsvoll. Aber du hast natürlich nicht so diese konzentrierte Essigsäure, die du dann darunter schluckst. Ne? Und das, also.
Dann weiß ich Bescheid. Das war mein Fehler. Ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Aber ich habe dich in einem Redefluss unterbrochen. Du wolltest ja noch über die unterstützenden Eigenschaften sprechen.
Nein, also wichtig ist hier zu wissen, dass es tatsächlich da Anzeichen gibt, dass es einen positiven oder dass Apfelessig einen positiven Einfluss hat auf die Insulinausschüttung über den Tag hinweg. Man braucht also weniger Insulin und dadurch ist eben parallel die Fettverbrennung höher, man hat weniger Heißhunger, die Gewichtsreduktion wird erleichtert und es werden eben nicht so diese ernährungsbedingten Krankheiten begünstigt. So, dann gab es noch eine kleine Untersuchung der Lund University in Schweden an 12 Probanden, also das ist nicht besonders viel, aber zumindest fand ich diese Untersuchung ganz spannend. Und zwar, wenn die Probanden Essig getrunken haben, also ich sage mal verdünnten Essig, ne, dass man sich nicht die Speiseröhre verätzt,
genau.
Da waren die Blutzuckerwerte stabiler und die Insulinausschüttung geringer, nachdem sie Weißbrot gegessen hatten. Also Weißbrot wurde da eingesetzt als Testmahlzeit und da hat man gesehen, dass eben mit Essig, mit Apfelessig, danach die Insulinausschüttung geringer war und dadurch den Blutzuckerspiegel war stabiler. Und auch das, oder demnach wäre die Sättigungswirkung besser und Heißhungerattacken unwahrscheinlicher. Also nachdem man eine Essigschorle oder Apfelessigschorle getrunken hat.
Kein Shot.
Schmeckt übrigens auch so ein bisschen so, wenn man so einen Apfelessig in Mineralwasser gibt. Wie so eine Apfelweinschorle kennt man ja in Hessen. In Norddeutschland kennt man das gar nicht so. Wie so ein guter Appleboy, ein gespritzter. Das kann ganz gut schmecken.
Kann ich ausprobieren.
Als gesichert und bekannt gilt die antiseptische, antibakterielle und auch antifungizide Wirkung von Essig. Also dadurch werden mit Essig Lebensmittel natürlich haltbarer. Ich habe es ja schon gesagt, die Essiggurke, die halten sich ja nahezu ewig. Essigsäure ist aber auch natürlicher Hygienereiniger, also antifungizide Wirkung, nicht nur antibakteriell. Das bedeutet auch gegen Schimmelpilze. Also Essigsäure tötet Schimmelpilze effektiv ab. Also beispielsweise im Brotkasten, hatte ich ja schon erwähnt, dass man, wenn da mal ein schimmeliges Brot drin lag, dass man den bitte oder gut mit Essigsäure sauber machen kann, weil es eben eine antifungizide Wirkung hat, die Essigsäure. Zum anderen ist er damit natürlich nützlich, um beispielsweise Wunden zu desinfizieren. Also das wusste der gute alte Hippokrates schon. Oder Erreger im Mund- und Rachenraum abzutöten. Eine Spülung mit Essigwasser ist ein effektives Mittel gegen Halsschmerzen. Also da gilt die Wirkung tatsächlich, ja, als belegt. Ich empfehle und nehme selbst morgens tatsächlich, wie du auch gesagt hast, den Apfelessig, das hast du ja von mir,
ja, genau,
um den Stoffwechsel anzukurbeln. Da gibt es aber keinerlei Studien und wissenschaftlichen Belege, nur ich habe immer das Gefühl, schwitze ich dann wie so ein Rennpferd, wenn ich morgens Apfelessig trinke, also dass ich schon eine stoffwechselunterstützende Wirkung habe. Und es ist natürlich auch, wenn er so wirkt, dass ich eben weniger Insulin brauche über den Tag und dadurch weniger Hunger habe, habe ich dann natürlich auch mal einen positiven Effekt. Aber nochmal dazu, das ist nicht wissenschaftlich belegt.
Nee, aber jetzt, wo ich auf jeden Fall auch gehört habe, wie das Ganze funktioniert und so, werde ich das auf jeden Fall auch weiterhin testen. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Welche Essighausmittelchen und Essig-Lifehacks können denn so generell helfen?
Oh, da gibt's echt eine ganze Menge. Fand ich auch echt super und spannend, da mal reinzuschauen. Also, was ich sehr interessant finde, habe ich aus einem ziemlich alten Buch, das es so gar nicht mehr gibt. Aber beispielsweise steht da drin, wenn der Koch verliebt ist und die Suppen oder Soßen versalzen sind, ne? Da hilft zur Rettung, wenn man das Ganze mit einem Esslöffel Weinessig und einer Prise Zucker nochmal aufkocht. Also wenn du irgendwo mal aus Versehen die Suppe versalzen hast oder die Soße, dann kann man das mit etwas Weinessig und einer Prise Zucker, wenn man das nochmal aufkocht, dann
kann's noch retten, okay.
Kann man es tatsächlich noch retten. Dann, du kannst beispielsweise Zwiebel, Knoblauch oder Fischgeruch, wenn man den so an den Fingern hat, mit Essigwasser neutralisieren.
Och, das
also
ist gut zu wissen.
Wenn der so ewig, ne, wenn einem das an den Fingern hängt und man denkt, boah, wie werde ich das nur los? Keine Seife hilft, Essigwasser tut's. Dann lässt sich mit Essigwasser beispielsweise auch Chemie und Schmutz restlos vom Obst entfernen. Also wenn man auch so wie so Wachsrückstände hat oder Chemierückstände und die will man oder man will sicher gehen, dass man die runterkriegt, da hilft auch Essigwasser. Dann Apfelessig soll tatsächlich ein gutes und natürliches Gesichtswasser und Toner sein. Apfelessig mit Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Also ja, 1:1, das Verhältnis ist ja klar. Dann mit einem Wattepad auf die Haut so auftupfen, nicht abwaschen, ganz wichtig. Das soll die Durchblutung fördern, Poren verkleinern, den pH-Wert der Haut regulieren. Man kann sich auch ein Essigbad für schönere Haut einlassen. Dann einfach 0,1 Liter Fruchtessig nehmen und in die Badewanne und dich natürlich dann auch. Und das soll auch eine schönere Haut geben, tatsächlich. Dann, es hat Sissi schon gewusst, die Kaiserin, die soll auf Haarkuren mit Quitten oder Apfelessig geschworen haben. Also einfach Apfelessig und Wasser im Verhältnis 3:1 mischen und in die Kopfhaut einmassieren, dann ein paar Minuten einwirken lassen und wieder ausspülen. Das soll bei Schuppen helfen und das Haar glänzender, leicht erkennbar machen und soll auch die Kopfhaut tatsächlich beruhigen.
Wow, ich bin begeistert, was das Essig alles kann, auch an kosmetischen Lifehacks.
Bin ich auch,
aber
es kommt noch was. Oh. Fand ich auch besonders schön.
Jetzt lachst du was.
Essig soll auch tatsächlich gegen Stinkefüße und auch Fußpilz helfen. Ne, ist ja Antifungizid, also gegen Pilz. Und das soll sich auch der Geruch mit Essig tatsächlich eliminieren lassen. Also Wasser und Essig in einem Verhältnis 4:1 mischen und dann die Füße einfach eine Viertelstunde darin baden und das soll tatsächlich.
Finde ich gut, auch im Sommer, ne? Wer hat da keine Stinkefüße? So, ja, also.
Ich natürlich.
Ja. Ich werde einiges davon ausprobieren. Also, damit hattest du mich jetzt hier mit den ganzen kosmetischen Lifehacks. Was ich aber auch unbedingt noch ausprobieren möchte, hattest du mir nämlich auch schon mal erzählt, sind diese Shrubs, also diese Essigdrinks.
Ja.
Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Also, auf den Social Media Kanälen wie TikTok, Instagram, da gehen die Shrubs durch die Decke. Auch gehypt ist beispielsweise Cola aus Balsamico-Essig, habe ich auch gefunden. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass man im Mittelalter verdünnten Essig zur Erfrischung getrunken hat, weil Essig, damals war eigentlich der Sinn ja nicht unbedingt jetzt das Erfrischende oder so, sondern es hat verunreinigtes Wasser wieder genießbar gemacht und ist nicht krank geworden. Mhm. Also Stichwort antibakteriell. Aber der Begriff Shrub stammt übrigens nicht aus dem Englischen, wie man es hier vermutet, also wie Shrub der Busch, sondern vom arabischen Sharab, also was so viel wie Sirup bedeutet. In Zeiten der Abstinenzbewegung und der Prohibition hat man den Alkohol dann zunehmend ersetzt durch einen Sirup beispielsweise, der aus einem Fruchtessig gewonnen wurde, also ein Shrub eben, Sirup. Und aus Shrub wurde im Laufe der Zeit dann die Homemade Lemonade, also eine Limonade draus gemacht. Gibt es übrigens super Artikel im Zeitmagazin von der Eva Bieringer, der da heißt, wenn das Leben dir Essig gibt, mach Cocktails draus. Naja, jedenfalls war der ursprüngliche Begriff Shrub längst vergessen und heute gibt es selbst in den ambitionierten Bars wieder Shrub mit Essigsirup auf Fruchtbasis. Und das Schöne daran, Shrub lässt sich super leicht selber machen. Man braucht für den Sirup nur Früchte, Essig und Zucker. Und für die Balsamico-Cola muss man gar keinen Sirup ansetzen. Da kann man einfach je nach Geschmack, ich habe es übrigens ausprobiert, dunklen Balsamico nehmen, also ich sag mal 2 bis 5 Esslöffel pro Liter, dann einen Spritzer Zitronensaft in gekühltes Mineralwasser, eigentlich fertig. Das schmeckt allerdings noch nicht wie eine Cola. Ich habe da lang rumgetüftelt und habe es ausprobiert. Da muss man ein bisschen experimentieren, dass es aber auch wirklich selbst schmeckt. Aber damit es in so eine Cola-Richtung geht, braucht man natürlich auch noch Süße. Also ich habe es dann mit Honig probiert und Agavensirup. Aber am besten hat es mir geschmeckt und am nächsten kam es der Cola, wenn man einen Rübensirup dazu nimmt. Der schmeckt auch so ein bisschen karamell und malzig. Und der passt meines Erachtens am besten zu Cola. Also wirklich, es schmeckt Cola ähnlich, wenn man das
wirklich
tatsächlich so macht.
Aus Essig eine Cola. Na gut.
Ja. Man kann sich aber auch ohne weiteres ganz simpel aus Fruchtessigsorten oder dem Apfelessig eine Schorle machen. Also nicht pur trinken, sondern dass man tatsächlich wie bei einem Apfelwein oder so, dass das Ganze einfach vermischt und je nach Geschmack dann trinkt. Also du musst dir weder einen Sirup machen, noch musst du eine Cola bauen, sondern du kannst einfach, wenn dir danach ist, im Sommer eine schöne Essigschorle machen.
Und ist ja auch dann gesund.
Ja.
Sehr gut, also zu nächsten Grillpartys gibt dann ein paar Shrubs oder bieten wir ein paar Shrubs an. Und damit sind wir quasi auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Folgt uns übrigens auch gerne mal auf Instagram unter isso-podcast oder klickt ja in der Podcast-App eurer Wahl auf Abonnieren. So verpasst ihr nämlich keine einzige Folge. Und schreiben könnt ihr uns natürlich auch und vielleicht schafft es eure Nachricht dann ja auch in unsere Rubrik Frage der Woche, womit wir jetzt auch schon beim Thema wären.
Die Frage der Woche.
Luise hat das nämlich gemacht und möchte von uns wissen oder von dir, Achim, wissen. Ich sehe im Supermarkt immer wieder Hanfsamen, geschält und ungeschält. Bislang kaufe ich immer die ungeschälten und mache sie morgens in mein Müsli, weil es dann so ein bisschen knackiger ist. Mhm. Ich frage mich aber, ob es besser wäre, die Hanfsamen direkt geschält zu essen und ob ich durch die ungeschälte Variante einfach die Nährstoffe der Hanfsamen gar nicht zu mir nehme. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich weiß, das sage ich immer, ne? Bei uns, kommen halt auch echt spannende Fragen. Also Hanfsamen geschält versus ungeschält. Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an, was du, liebe Luise, mit den Hanfsamen bezwecken willst. Also wenn du die isst, um deinen Ballaststoffbedarf zu decken, weil du ansonsten vielleicht weniger Ballaststoffe isst, wenn du das auch in diesen Mengen verträgst und du täglich das isst und keine Probleme hast, dann würde ich tatsächlich an deiner Stelle bei der ungeschälten Variante bleiben. Ganze Hanfsamen beinhalten pro 100 Gramm stolze 30 Gramm Ballaststoffe. Das ist tatsächlich eine ganze Menge und entspricht quasi schon der Tagesempfehlung an Ballaststoffen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Zu viel des Guten ist natürlich auch nicht unbedingt gut, beziehungsweise kann auch zu Verdauungsproblemen führen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du viel dazu trinkst. Also, dass man, wenn man quasi mit Schale, dass man auch ohne, ist natürlich auch noch Ballaststoffe drin. Die meisten sind aber in den Schalenelementen, dass man da ganz besonders viel dazu trinkt, dass die auch dieses Quellvermögen da entfalten können und auch zu einer gewissen Sättigung führen und nicht zu, ja, sagen wir mal, Verdauungsproblemen und zu Verstopfung. Dass du bei der ungeschälten Variante die Nährstoffe nicht aufnimmst, kannst du mit einem simplen Trick quasi entgegenwirken oder auflösen. Und zwar kurz bevor du sie isst, dass auch noch möglichst viele gesunde Inhaltsstoffe drinstecken, kurz schrotest oder mit dem Mörser zerquetscht. Und dadurch hast du natürlich die Ballaststoffe drin, der Schale. Und du hast die bestmögliche Verfügbarkeit der Mikronährstoffe.
Sehr schön. Aber bevor wir uns jetzt final verabschieden, fasse ich natürlich noch mal ein bisschen was zusammen. Also Essig ist zwar gerade im Trend, aber wie eigentlich Achim auch schon gesagt hat, ist eine ganz, ganz alte Nummer. Essig ist vielseitig und wird gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt. Also soll er auf jeden Fall eine positive Wirkung auf die Insulinausschüttung haben. Warum das gut ist, haben wir heute schon öfter besprochen. Nicht belegt, aber sehr beliebt und auch Achim macht es. Davon habe ich mir das auch abgeguckt. Morgens etwas Apfelessig nehmen, um den Stoffwechsel schon mal anzukurbeln. Und ansonsten gibt es auch jede Menge Tipps und Tricks mit Essig, zum Beispiel in der Küche, aber auch in der Kosmetik. Und wer durstig ist, sollte man Shrub, einen sogenannten Essigsirup, testen oder eben unsere Homemade Cola. Und das war es tatsächlich auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
So ist es. Bis dahin.
Bis Tschüss. Dann. Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!